Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Vom Verhandeln wird schon gar nicht mehr gesprochen. Es ginge erst einmal darum, einen wie Putin zu verstehen. So ließ Angela Merkel zu Beginn des G20-Gipfels noch verkünden. Doch nun scheint der Kanzlerin auch das letzte Verständnis für den russischen Präsidenten verloren gegangen zu sein. Unsere Tagesthemen. Scharfe Worte von Angela Merkel an Wladimir Putin. In der Ukraine-Krise drohe ein Flächenbrand. Außerdem Angst unter den Sorben. Angehörige der Minderheit berichten von rechtsextremen Übergriffen. Und Inklusion einmal umgekehrt. Eine Schule für Sehbehinderte in Stuttgart nimmt auch nicht behinderte Kinder auf. Angela Merkel kennt Wladimir Putin nun schon mehr als 10 Jahre. Sie telefoniert mit ihm häufig, vor allem seit Beginn der Ukraine-Krise. Sie spricht seine Sprache, er spricht ihre. Und deshalb wähnte man sich auch immer ein bisschen in der Illusion, solange die deutsche Kanzlerin mit der ihr so eigenen Zurückhaltung über Russland spricht, dann wird es noch Auswege geben. Doch nun nach dem G20-Gipfel in Brisbane scheint es auch Merkel satt zu haben. Nach einem augenscheinlich ergebnislosen Gespräch mit Putin, erst unter 4 Augen, später kam EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dazu, schickte sie heute außergewöhnlich scharfe Worte an die Adresse des Kreml. Bettina Scharkus über ernüchternde Töne aus Brisbane, aber auch der Außenminister in Brüssel und einen nicht enden wollenden Konflikt.
Der Flughafen von Donetsk oder das, was von ihm übrig ist. Auch heute, das sollen diese Bilder zeigen, wurde dort offenbar heftig gekämpft, allen Friedensbemühungen zum Trotz. Europas Außenminister sind besorgt über diese neue Eskalation, besorgt und auch ein bisschen ratlos.
Ich meine, was anders als ernüchtert soll man sein angesichts der Ereignisse in der Ukraine, die sich seit Ende Februar für uns alle doch nicht unterschiedlich darstellen? Sondern wir alle ringen doch darum, und ich glaube, ich habe ja meinen kleinen Beitrag dazu geleistet, dieser Spirale der Gewalt zu entkommen.
Aber wie? Die Außenminister wollen weitere Personen mit Einreiseverboten und Kontosperrungen bestrafen. Härtere Wirtschaftssanktionen gibt es erstmal nicht. In Brüssel ist der Ton diplomatisch, die Gesprächskanäle Richtung Moskau sollen offen bleiben. Doch am anderen Ende der Welt wird verbal aufgerüstet von der Kanzlerin. Bei einer Rede in Sydney kritisiert sie Russland überraschend scharf und warnt deutlich vor den weltweiten Folgen von Putins Politik.
Russland verletzt die territoriale Integrität und die staatliche Souveränität der Ukraine. Ein Nachbarstaat Russlands, die Ukraine, wird als Einflusssphäre angesehen. Das stellt nach den Schrecken 2 Weltkriege und dem Ende des Kalten Krieges die europäische Friedensordnung insgesamt in Frage.
Die Welt soll also genau hinsehen, was in der Ukraine passiert, dass es um weit mehr geht als einen Regionalkonflikt. Das betont auch der ukrainische Außenminister immer wieder bei seinen Gesprächen in Brüssel.
Die Ukraine braucht jetzt diese Unterstützung, diese Solidarität in diesen wichtigen, in schwierigen Zeiten, weil es nicht nur um unsere Sicherheit, um unsere Unabhängigkeit geht, sondern um die Sicherheit für die Europäische Union.
Dass die Sanktionen der Europäischen Union Russland schmerzlich treffen, das wird immer deutlicher. Das Wirtschaftswachstum liegt bei 0% und der Rubel hat gegenüber dem Dollar ein historisches Tief erreicht.
Ich glaube, dass am effektivsten es wahrscheinlich war, dass die Finanzsanktionen da sind. All das, was mit dem Finanzbereich zu tun hat. Man sieht, dass ein dramatischer Kapitalabfluss aus Russland da ist und die russische Wirtschaft sich nicht refinanzieren kann. Das tut, glaube ich, am meisten weh.
Wirtschaftlich mögen die Sanktionen wirken, politisch bewirken sie bisher nichts. Denn die Kämpfe in der Ostukraine, sie gehen weiter.
Vielleicht liegt es auch an der wachsenden Sorge der Russen vor der drohenden Inflation, dass sich ihr Präsident einmal mehr auf großer Bühne erklären wollte. Einer Bühne, die auch im Ausland wahrgenommen wird. Und so legte Putin gestern in einem ARD-Exklusivinterview seine Sicht des Ukraine-Konflikts dar, den russischen Blickwinkel, sein Prisma, wie er es nannte. Und da ja bekanntlich das Licht bei einem Prisma so umgelenkt werden kann, wie es der Betrachter will, sieht Putins Welt häufig ganz anders aus als die vieler westlicher Staaten. Wie war das beispielsweise mit der Annexion der Krim? Interessanterweise gab Putin unumwunden zu, dass er die Krim annektiert habe. Das Völkerrecht aber habe er damit nicht gebrochen, so wie es ihm der Westen vorwirft. Das sei genauso rechtmäßig gewesen wie damals, als ich 2008 das Kosovo für unabhängig erklärte, sagt Putin. Doch Hans Jessen erklärt, warum Putins Vergleich hinkt.
Wladimir Putin im ARD-Interview. Der Völkerrechtler Norman Weiß hört noch einmal Putins Argument, ein Gutachten des Internationalen Menschenrechtsgerichtshofes zum Kosovo habe klargemacht, dass Selbstbestimmung eines Volkes auch gegen den Willen der zentralen Staatsmacht möglich sei.
Eine Erlaubnis der Zentralregierung des Landes zur Durchführung solcher Maßnahmen zur Selbstbestimmung ist nicht erforderlich. Das ist das Wichtigste. Und nichts anderes als das, was auch im Kosovo passierte, passierte auch auf der Krim. Ich bin fest davon überzeugt, dass Russland gegen das Völkerrecht in keiner Weise verstoßen hat.
Die Richter in Den Haag hatten festgestellt, dass Kosovos einseitige Unabhängigkeitserklärung internationales Recht nicht verletzt hätte. Ein Modellfall also für die Krim?
Nicht wirklich. Denn die Fälle sind von der Sachlage her nicht wirklich vergleichbar. Um das Selbstbestimmungsrecht ausüben zu dürfen und eine Sezession anschließen zu können, bedarf es bestimmter Voraussetzungen. Beispielsweise muss es zu massiven, schweren Menschenrechtsverletzungen gekommen sein oder die interne Selbstbestimmung muss dauerhaft von dem Heimatstaat verletzt worden sein. Und beides ist hier nicht vorgefallen.
1999, erst nach dem Militärschlag der NATO, erteilten die Vereinten Nationen ein Mandat, auf dessen Grundlage dann KFOR-Truppen im Kosovo stationiert wurden. Einen massiven Unterschied zur Krim sieht der Berliner Völkerrechtler Georg Nolte.
Diese Soldaten, die damals in Kosovo waren, waren aufgrund einer Ermächtigung des Sicherheitsrates dort. Das ist nicht der Fall gewesen im Fall 2014 der Krim. Denn die russischen Soldaten, die, wie Herr Putin selber sagt, auf dem Gebiet der Krim waren, sind ohne Ermächtigung da gewesen und haben insofern auch gegen das Gewaltverbot der Charta verstoßen.
Die UN-Mission im Kosovo war mit dem Schutz der Zivilbevölkerung vor blutigen Massakern durch serbische Truppen begründet worden. Der Einsatz russischer Soldaten auf der Krim habe ebenfalls Blutvergießen verhindern sollen, sagte Putin im Interview. Die Völkerrechtler halten dagegen.
Herr Putin hat gesagt, die russischen Soldaten hätten eingegriffen, um Blutvergießen zu verhindern. Es gab zum Zeitpunkt des Eingreifens keine Anhaltspunkte, dass Blut vergossen werden würde.
Nach den vorliegenden Berichten, beispielsweise des Büros des Hochkommissars für Menschenrechte der Vereinten Nationen, hat es eine entsprechende Bedrohungssituation nicht gegeben. Also die Truppen waren gar nicht notwendig, um irgendein fiktives Blutvergießen abzuwenden.
Das Kosovo hatte seine Unabhängigkeit auf der Grundlage eines UN-Mandats und nach 10-jährigen vergeblichen Versuchen einer internen Konfliktlösung erklärt. Voraussetzungen, die Wladimir Putin für seine Sicht der Dinge nicht vorweisen konnte.
Putins Pläne und Merkels Worte. Ein Kommentar von Georg Restle vom Westdeutschen Rundfunk.
Gut gebrüllt, Kanzlerin. Und dem russischen Präsidenten mal so richtig einen vor den Latz geknallt. Damit war nicht zu rechnen, schon gar nicht von Ihnen. Vielleicht war der Ton ja ein bisschen schrill, aber die Warnung vor einem Flächenbrand in Osteuropa, die war richtig und sie war überfällig. Denn wer die Augen aufmacht, der sieht, dass Moskau längst schon seine Fühler ausgestreckt hat, nicht nur Richtung Moldawien oder Serbien, auch in Bulgarien, Tschechien oder Ungarn versucht der Kreml seinen Einfluss gerade mit aller Macht auszuweiten. Mitten hinein ins Herz der Europäischen Union. Eine Entwicklung, vor der Brüssel und Berlin viel zu lange die Augen verschlossen haben und die längst schon auf die europäische Tagesordnung gehört. Spätestens seit wir wissen, wie brachial Moskau seine Interessen in der Ukraine durchsetzt. Aber Putin geht es eben nicht nur um die Ukraine. Ihm geht es um die kulturelle Hegemonie in ganz Osteuropa. Deshalb will er verhindern, dass das orthodoxe Serbien Mitglied der Europäischen Union wird. Deshalb treibt er einen Wertekeil zwischen Ost- und Westeuropa und verspottet liberale europäische Grundwerte als unfruchtbare Toleranz des Westens. Dagegen helfen keine Sanktionen und keine militärischen Drohgebärden. Dagegen hilft nur eine neue Politik für Europa. Mit deutscher Schulmeisterei sind die Menschen Osteuropas ganz sicher nicht zu gewinnen und schon gar nicht mit einer Politik, die dazu führt, dass sie als billige Arbeitssklaven westeuropäischer Unternehmen ausgebeutet werden. Wer dem Werben Putins um die Osteuropäer wirklich etwas entgegensetzen will, wer nicht will, dass sich anderswo in Europa wiederholt, was wir gerade in der Ukraine erleben, der muss den Menschen in Belgrad, Sarajevo oder Bukarest etwas mehr bieten als nur schöne Worte. Er muss ihnen ein Zukunftsversprechen machen und vor allem, er muss es auch halten.
Georg Restle kommentierte. Präsident Putin warnt immer wieder, auch der Westen könnte die Folgen der EU-Sanktionen gegen sein Land zu spüren bekommen. Doch momentan gerät vor allem die russische Wirtschaft immer stärker unter Druck. Die Nachrichten mit Jan Hofer.
Am Devisenmarkt hält der Wertverlust des russischen Rubel an. Mehr dazu von Markus Gürne.
Die russische Wirtschaft ist wie andere auch anfällig für Krisen. Diese treffen politisch als auch wirtschaftlich Russlands Unternehmen wie Bürger durchaus hart. Und Sanktionen verstärken das. Vor allem der Kapitalabfluss ausländischer Investoren tut der Wirtschaft des Riesenreiches weh. Auf rund 102 Milliarden Euro beziffern Experten diesen Aderlass. Die russische Bevölkerung leidet vor allem unter dem rasanten Wertverlust des Rubels. Gegenüber dem Euro hat er seit Jahresbeginn 23% an Wert verloren. Gegenüber dem US-Dollar sind es gar 30%. Damit verlieren die Russen auch eine Menge Kaufkraft für Produkte, die aus dem Ausland importiert werden. Die Sanktionen sind auch ein großes Problem für die deutsche Wirtschaft, vor allem der Maschinenbau, der vieles speziell für den russischen Markt produziert, leidet besonders darunter.
Die Börsendaten. Der DAX ist mit einem Plus in die neue Handelswoche gestartet. Er schloss bei 9.306 Punkten. Der Dow Jones Index in New York ging mit 17.648 Punkten aus dem Handel. Die Bundesregierung plant ein Gesetz, das die umstrittene Erdgasfördermethode Fracking regelt. Laut Umweltministerin Hendricks soll das Verfahren in Deutschland unbefristet verboten werden. Nur in Ausnahmefällen und unter bestimmten Bedingungen werde Fracking erlaubt. Die Opposition und Umweltverbände melden erhebliche Zweifel an dem Vorhaben an. Beim Fracking werden Chemikalien eingesetzt, um Gas aus Gesteinsschichten zu lösen.
In den USA boomt das Fracking, die Schiefergasförderung tief aus der Erde. In Deutschland dagegen ist der Widerstand groß. Nun also der Kompromiss. Die Umweltministerin will Fracking verbieten. Nur im Einzelfall könnte eine Wissenschaftskommission grünes Licht für Probebohrungen geben.
Danach aber gibt es immer noch keinen Anspruch auf Erlaubnis zum Fracken, sondern es bleibt bei den Genehmigungsbehörden. Die Genehmigungsbehörden sind die Bergämter der Länder und die Wasserämter auf der lokalen Ebene.
Umweltschützer befürchten eine Gefährdung des Trinkwassers. Doch angesichts hoher Vorkommen hierzulande wollen Wirtschaftspolitiker nicht grundsätzlich auf die Schiefergasförderung verzichten.
Sollte die Kommission bestätigen, dass es ungefährlich ist, dann wird natürlich auch das Schiefergas ausgebeutet.
Scharfe Kritik kommt von den Grünen.
Hier scheint sich ein Kotau vor der Industrie anzudeuten, in dem die Bohrungen erlaubt werden.
Das Fracking-Gesetz soll noch in diesem Jahr in den Bundestag eingebracht werden.
Bei dem Textildiscounter Kick wird gestreikt. In Böhnen haben sich am ersten Tag laut Gewerkschaft Verdi mehr als 200 Beschäftigte des Zentrallagers an den Aktionen beteiligt. Von dort aus werden alle Kick-Filialen in Deutschland beliefert. Die Gewerkschaft fordert tarifliche Regelungen, wie sie im Einzelhandel üblich sind, und damit auch höhere Löhne. Kick orientiert sich bei der Bezahlung an der Logistikbranche.
Hier in Sibiu in Rumänien ist Klaus Johannes Bürgermeister seit über 14 Jahren. Ein Mann aus den Reihen der deutschen Minderheit in Rumänien. Und immer wenn er gewählt wurde, bekam er mindestens 70% der Stimmen, einmal sogar fast 90. Die Stadt in Siebenbürgen war in dieser Zeit Kulturhauptstadt Europas und die meisten Einwohner sind begeistert vom Stadtoberhaupt, das viele der barocken Bauten und Fassaden sanieren ließ und sogar etwas einrichtete, was bis dahin undenkbar schien, eine Bürgerberatungsstelle. Aber kann ein Mann, der eine Stadt mit etwa 150.000 Menschen leitet, auch ein Land mit 20 Millionen nach vorne bringen? Denn das ist jetzt die Aufgabe von Klaus Johannes, der gestern bei den Stichwahlen zum neuen rumänischen Präsidenten überraschend siegte. Zumindest hat er gleich mal Großes versprochen, er werde die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, verändern. In einem Land, das vor allem an Korruption krankt. Susanne Glass über den gestrigen Erfolg und die Stadt, in der der Erfolg begann.
Sibiu im rumänischen Siebenbürgen hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Schmuckstück rausgeputzt. Die mittelalterliche Altstadt wurde komplett renoviert, alles sauber, nett und aufgeräumt. Vielleicht ein bisschen langweilig, wie das Image des langjährigen Bürgermeisters Klaus Johannes. Jetzt geht er in die Hauptstadt Bukarest als neuer rumänischer Präsident mit deutscher Abstammung. Johannes kann den Überraschungssieg selbst noch nicht ganz fassen, die Menschen in Sibiu schon. Der deutsche Bürgermeister kann einfach gut wirtschaften. Es sind sehr viele Firmen gekommen aus dem Westen, die haben viel Kapital mitgebracht, vor allem deutsche Firmen. 14 Jahre war Johannes Chef im Rathaus und von seiner Bilanz kann der Rest des Landes nur träumen.
Praktisch seit 2006 haben wir in Hermannstadt Vollbeschäftigung. Selbst in den letzten Jahren in der Krise hatten wir irgendwann 2009, 2010 eine maximale Arbeitslosigkeit von 4%, die ist inzwischen wieder weg.
Mit dieser Kompetenz hat er im Wahlkampf für sich geworben. Als integrer Politiker, angetreten, um die grassierende Korruption im Land zu bekämpfen und den 20 Millionen Rumänen eine wirtschaftliche Perspektive zu bieten. So viele von euch haben mir erzählt, dass sie von dem Geld, das sie in Rumänien verdienen, nicht leben können. Ich will nicht, dass die heute 30- bis 40-Jährigen wieder eine verlorene Generation sind. Es soll sich für euch lohnen, in Rumänien zu leben und zu arbeiten. Damit hat er einen Nerv getroffen in einem Land, das unter ständiger Abwanderung leidet. 3 Millionen Rumänen leben bereits im Ausland, wo sich gestern chaotische Szenen vor den rumänischen Konsulaten abspielten, weil die auf den großen Wählerandrang nicht vorbereitet waren. Absichtlich nicht, so vermuten viele, weil die Auslandsrumänen zu einem Großteil für Johannes stimmen. Wir wollen wählen, steht auf ihren Zetteln für eine gute Zukunft. Denn irgendwann, sagen die meisten, wollten sie in die Heimat zurück. Nach seinem Wahlsieg trat Johannes selbstbewusst vor die Kameras. Er forderte die Regierung auf, die Verantwortlichen für die chaotische Wahlorganisation im Ausland zur Rechenschaft zu ziehen und die Korruption endlich entschieden zu bekämpfen. Was auch eine klare Ansage an den unterlegenen Rivalen war, den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Ponta. Noch im Wahlkampf hatte er einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Straffreiheit für korrupte Politiker vorsah und ihn heute wieder zurückgezogen. Einen Rücktritt lehnte Ponta ab. Das heißt, nun wird es davon abhängen, ob es Johannes und Ponta gelingt, gemeinsam Rumänien nach vorne zu bringen.
Die Sorben sind als ein Volk bekannt, das seine Traditionen pflegt. Als der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich in der letzten Woche seinen Amtseid ablegte, da sprach er die letzten Worte auch auf Sorbisch. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, Tillich ist Sorbe und hatte bei seinen letzten beiden Eiden ebenfalls Sorbisch geredet. Doch diesmal wohl mit einem besonderen Nachdruck. Denn dort, wo etwa noch 60.000 Sorben leben, in Brandenburg und in Teilen Sachsens, ist Sorbisch zu sprechen gefährlich geworden. Zwischen Cottbus und Bautzen, dem traditionellen Siedlungsgebiet, tauchen dort, wo Jugendliche gerade unbeschwert eine Party feiern, scheinbar aus dem Nichts Rechtsradikale auf und dreschen auf sie ein. Monika Junker und Arndt Ginzel berichten.
Eine Disco irgendwo in Sachsen. Am Wochenende treffen sich hier junge Sorben. Es wird getanzt und gefeiert. Gleichzeitig geht die Angst um, denn seit Monaten terrorisieren maskierte Neonazis die Jugendclubs in der Region, machen regelrecht Jagd auf Sorben. Diese beiden jungen Männer haben es selbst erlebt. Schon im Club ging es los.
Die Leute haben Jungs und Mädels, die nicht so auffallen, die einfach dabei sind und im Prinzip aushorchen und denen dann melden. Die und die Leute ja, sprechen Sorbisch oder die könnt ihr euch mal vorknöpfen.
Schnell war klar, man hatte es auf sie abgesehen. Sie beschlossen, nach Hause zu fahren. Doch an dieser Brücke erwarteten sie etwa 15 Maskierte.
Da kamen auch schon Parolen. Wir haben bloß geschaut, dass wir relativ zügig ins Auto kommen. Und dann standen die auch schon direkt mit Masken vorm Auto und haben versucht, uns zu drohen, uns zu überfallen. Die haben sich geäußert mit Scheiß Sorben oder Sorbenschweine.
Der sorbische Jugendverein hat die Polizei um Hilfe gebeten, denn die Übergriffe häufen sich. In Ralbitz, Ostroh, Schönau, Orte im Osten Sachsens. Hier und in Teilen Brandenburgs lebt seit Jahrhunderten die kleine slawische Minderheit der Sorben. Heute geschätzt noch 60.000 Menschen. Darunter auch der gerade wiedergewählte Ministerpräsident Sachsens, Stanislaw Tillich. Nach den Angriffen sind nun auch Politiker besorgt.
Wir brauchen ganz klar Hilfe.
Wir brauchen ganz klar die Hilfe unserer Kommunen, die sich auch daraufhin sensibilisieren. Das sehe ich, unsere Kommunen haben es verstanden. Wir brauchen aber auch auf alle Fälle die Hilfe der Politik und der Polizei.
Wer sind die Vermummten? Dieses Foto soll sie zeigen, mit Reichsfahne und Stadtwappen von Bautzen. Neonazis mit Kontakten zur Hooligan-Szene. Dazu könnte die Schmiererei passen, die kürzlich in der Stadt auftauchte. Hooligans gegen Sorben. Bei einem rechten Aufmarsch gegen ein Flüchtlingsheim in Bautzen tauchen Personen auf, die zum mutmaßlichen Täterumfeld der Überfälle auf Sorben gehören sollen. Auch diese beiden hier unkenntlich gemachten Männer. Sie dingfest zu machen, ist jedoch nicht leicht.
Sie sind zum Teil maskiert. Und das macht natürlich auch die Arbeit der Polizei etwas schwerer. Wir arbeiten mit einem Gegenüber, der sich nicht zu erkennen gibt. Aber ich kann auch hier in aller Deutlichkeit sagen, wir sind mit unseren Ermittlungen sehr, sehr weit schon vorangeschritten.
Trotzdem bleibt die Angst. Denn auch bei der nächsten Party sind die gleichen Personen wieder da. An dem Abend bleibt es ruhig, auch weil diesmal die Polizei patrouilliert.
An die Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa vor 25 Jahren wird derzeit an vielen Orten erinnert. Heute ist in Prag der sogenannten Samtenen Revolution gedacht worden. Noch einmal Jan Hofer.
Die Veranstaltung, bei der auch Bundespräsident Gauck sprach, wurde von massiven Protesten begleitet. Sie richteten sich gegen den tschechischen Präsidenten Zeman. Demonstranten warfen Zeman eine zu russlandfreundliche Haltung vor und forderten seinen Rücktritt.
Diese Buhrufe galten nicht dem deutschen Bundespräsidenten. An der Schulter getroffen wurde Joachim Gauck aber doch von einem Ei. Tausende Tschechen demonstrieren bei den Feierlichkeiten gegen ihren Staatspräsidenten Miloš Zeman. Vielen Tschechen missfallen seine russlandfreundlichen Äußerungen. Außerdem sagte er am Wochenende, bei den Demonstrationen am 17. November 1989 habe es ja keinen heftigen Polizeieinsatz gegeben. Es sei eine von vielen Demonstrationen gewesen. Der 17. November ist für jeden hier ein enorm wichtiges Datum. Und Miloš Zeman hat diesen Tag entwürdigt. Er ist eine Schande für das tschechische Volk. Tausende Tschechen demonstrieren in Prag vor 25 Jahren gegen die Vorherrschaft der Kommunistischen Partei. Václav Havel, der spätere Präsident, wird zur Symbolfigur der Samtenen Revolution. An ihn und seine Worte erinnert der deutsche Bundespräsident. Als er spricht, applaudieren die Demonstranten, als er Havel zitiert. Die Macht der Mächtigen kommt von der Ohnmacht der Ohnmächtigen.
Wir erinnern uns am heutigen Tag an all die Menschen, die sich nicht mit ihrer Ohnmacht zufrieden geben, sondern die aufbrechen aus ihrer Ohnmacht und schöpferisch die Freiheit gestalten.
Am Vormittag legte Bundespräsident Gauck einen Kranz in Bratislava nieder, an einer Stelle, wo Slowaken bei der Flucht nach Österreich starben, und sagte, Menschen, die heute verstehen wollen, was Europa ist, müssen wissen, woher wir kommen.
In Europa ist innerhalb von 2 Wochen in einem weiteren Land die Vogelgrippe ausgebrochen. Nach Deutschland und den Niederlanden ist jetzt auch Großbritannien betroffen. Die Krankheit wurde auf einer Entenfarm in Nordengland nachgewiesen. Nach Angaben der Behörden handelt es sich aber nicht um die gefährliche Variante H5N1. Alle 6.000 Enten des Hofs werden vorsorglich getötet. Experten vermuten, dass Wildvögel die Krankheit verbreitet haben könnten. Das neue deutsche Forschungsschiff Sonne kann schon bald in See stechen. Es wurde heute in Wilhelmshaven offiziell übergeben. Bis zu 40 Forscher können an Bord des schwimmenden Hochleistungslabors arbeiten. Auf ihren Expeditionen sollen sie Daten zum Klimawandel und zur Wasserqualität der Meere sammeln. Die Sonne gilt als das modernste Forschungsschiff der Welt.
Kann das Lernen in einer Klasse, in der auf der Schulbank behinderte und nicht behinderte Kinder nebeneinander sitzen, gut gehen? Sind die Behinderten nicht überfordert und die anderen werden unterfordert? Oder bereitet es die Schüler nicht gerade sehr gut auf das Leben vor, wenn einer auch von den Stärken des anderen lernt? Normalerweise sind die Behinderten klar in der Unterzahl. In Stuttgart aber, an der Betty-Hirsch-Schule, geht es genau andersherum. Dort hat Eva Macht für die ARD-Themenwoche Toleranz erfahren, wo in kleinen Klassen sich Pädagogen vor allem intensiv um sehbehinderte Kinder kümmern, freuen sich auch die Nichtbehinderten über mehr Freiheit und Zeit zum Lernen.
Das ist Max. Und wenn er im Deutschunterricht lesen übt, dann muss er ganz nah ran an die Buchstaben. Max ist schwer sehbehindert. Und das sind Annabelle und Cheyenne. Beide ganz ohne Seheinschränkung, beide in der gleichen Klasse wie Max. Eine Inklusionsklasse, doch andersherum, als man das üblicherweise kennt. In der Betty-Hirsch-Schule in Stuttgart unterrichtet man sehbehinderte Kinder schon seit vielen Jahren. Doch seit einiger Zeit können auch Kinder ohne Sehbehinderung hier in die Grundschule gehen. Auch so kann Inklusion funktionieren. Das Ziel bleibt das gleiche.
Das Tolerieren muss gegenseitig sein, unabhängig davon, ob ich gut oder schlecht sehe, unabhängig davon, ob ich ein schneller oder ein langsamer Rechner bin oder ein bisschen besser rechtschreiben kann wie mein Nebensitzer. Das Tolerieren und der positive Umgang muss von der Persönlichkeit jedes Einzelnen angeregt kommen. Und das, denke ich, ist das, was ich mit Haltung auch meine.
So könnten das die Kinder zwar nicht formulieren, aber in ihrem Schulalltag leben sie tatsächlich Toleranz.
Ich tue immer ganz oft Leila helfen, wenn sie was sucht. Helfen, erklären zum Beispiel.
Die Jordan, die geht mit mir in die große Pause. Da gibt es schon ein Mädchen, die heißt Alma. Und die ärgert. Dann hilft sie mir, dass die Alma damit aufhört.
Nicht nur auf dem Pausenhof gehen die Kinder unkompliziert miteinander um. Auch die Eltern nehmen diese Art von Inklusion an. In der Schule gibt es bereits eine Warteliste für Kinder ohne Sehbehinderung. Nicht zuletzt wegen der kleinen Klassen. Und Eltern von Sehbehinderten sehen sogar größere Lernfortschritte bei ihren Kindern.
Mit Inklusion ist eine Herausforderung für ihn. Einfach das, was die anderen können, auch können zu wollen.
Und wer etwas nicht kann, wird trotzdem akzeptiert. Im Sportunterricht geht das vergleichsweise leicht.
Meine Utopie ist in der Tat zu sagen, Kinder gehen in einer Kommune wie in Stuttgart in einem schulischen Kontext miteinander in die Schule, ohne zu sehen, der hinkt, ohne zu sehen, der sieht schlecht, ohne zu sehen, der hört schlecht, sondern gemeinsam. Und mein Freund heißt Paul und so wie der Paul ist, so nehme ich ihn.
Toleranz ist hier Normalität. Ob gute Augen, ob schlechte Augen. Für die Kinder ist das gar kein Thema.
So, uns bleibt noch das Wetter. Und da konnte man in vielen Teilen des Landes bei Sonne und milden Temperaturen heute auf die Idee kommen, lass doch den Winter einfach überspringen und am besten gleich mit dem Frühling weitermachen, Claudia Kleinert.
Ich bin sofort dabei. Also von mir aus können wir jetzt mit März weitermachen. Geht nur leider nicht, denn morgen wird es ziemlich trüb und morgen wird sich das überall wie Herbst anfühlen. Das heißt, viele graue Wolken. Bei weitem aber nicht so schlimm, denn regnen wird es morgen auch ein bisschen, wie es die letzten Tage im Tessin, in der Schweiz, aber auch in Italien war. Sie sehen hier die Regenmengen in Trania im Tessin. 1090 Liter pro Quadratmeter sind bisher gefallen in gut 15 Tagen. In Genua waren es 590 Liter. Die Zahl daneben, das ist die Zahl, wie viel normalerweise im gesamten November fällt. 214 Liter sind das in Intragna, in Genua sind es 111 Liter. Und es wird weiter regnen, weil das Tiefdruckgebiet, was auch bei uns Regen bringt, da noch kräftigere Regenfälle bringen wird in Berlin im Vergleich dazu. Gerade mal ein Liter in diesem November bisher, da fallen aber auch im gesamten November normalerweise nur um die 50 Liter. Trotzdem dort unwetterartige Regenfälle, bei uns dagegen trübes, nasses Herbstwetter, das morgen und auch in der Nacht schon zumindest teilweise an Winter erinnert. Zum Beispiel Richtung Oberschwaben, Allgäu, Alpenrand. Da wird es nämlich kräftige Niederschläge geben. Ich sage das deshalb, weil das zum Teil bis in die Niederungen oder bis in tiefere Lagen als Schnee runtergedrückt wird. Sonst regnet es auch mal kräftiger nach Süden hin. Im Norden ist es nur so ein bisschen Sprühregen. Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte zwischen meist 9 bis 3 Grad. 0 Grad direkt am Alpenrand. Morgen Vormittag dann weiterhin sehr nass mit Schneefällen direkt am Alpenrand. Sonst nach Norden hin, wenn auch nur selten Sonnenschein, so auch nur ab und zu mal Sprühregen, ein paar Tropfen. Am Nachmittag sieht es nicht viel anders aus. Der Regen kommt dann noch ein bisschen weiter nach Nordosten voran, kann aber da auch kräftiger sein. Temperaturen am Nachmittag meist 6 bis 11 Grad, der Wind dazu überwiegend schwach aus östlichen Richtungen. Er dreht sich gegen den Uhrzeigersinn um das Tief, das über uns liegt. Dann nach Norden und Osten etwas nass am Mittwoch, am Donnerstag trocken mit wenig Sonne und die nächsten Tage gehen die Temperaturen dann auch noch ein bisschen runter.
Danke, Claudia. Und das war's von uns für heute. Hier geht es jetzt weiter mit der Story im Ersten, die in der ARD-Themenwoche Toleranz fragt, ob es eine zweite Chance nach dem Gefängnis geben soll. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich um 0.45 Uhr und wir sehen uns morgen wieder, dann schon in der Halbzeit des Fußballspiels Spanien gegen Deutschland. Bis dahin.